Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Kick-Ass Radio Sportplatz. Gespräche für alle und keinen. Und heute habe ich einen Rollentausch dabei. Und zwar, mein Gast heute ist Dirk Froberg vom Hessischen Rundfunk und der ARD Sportschau. Er ist bei uns zu Gast im Trainingslager auf Mallorca, um einige Gespräche zu führen, um sich auf die Saison vorzubereiten. Ja, das tun auch Reporter, sich auf die Saison vorbereiten. Und Dirk ist bekannt als die Stimme des Triathlons in Deutschland. Dirk hat zahllose Rennen, auch sehr bekannte Rennen, kommentiert und ja, leistet damit für den Sport in meinen Augen einen Beitrag, den wir gar nicht hoch genug einschätzen können, denn er ist wirklich die leidenschaftliche Stimme, die 8-9 Stunden durchhält im Livestream, die Sportler mit Hintergrundberichten und so weiter in Szene setzt. Und ich freue mich, heute den Spieß umzudrehen und dir, Dirk, Fragen zu stellen. Herzlich willkommen im Kick-Ass Radio.
Ja, danke, sagt man an der Stelle, für die Einladung. Ich fühle mich wirklich geehrt, ohne Quatsch, weil so oft werde ich zu Podcasts nicht eingeladen, weil es ja in der Tat, wie du gerade beschrieben hast, die andere Richtung ist. Eigentlich bin ja ich eher derjenige, der Fragen stellt, Geschichten erzählt und deswegen ist das umso schöner und ich bin sehr gespannt, was auf mich zukommt. Wir haben uns, kann man auch ehrlich sagen, nicht groß vorbereitet auf dieses Gespräch und lass uns mal reinstolpern. Also ich freue mich sehr, diese Rolle einzunehmen und gerne auf deine Fragen zu beantworten. Und ich würde mal sagen, es gibt auf jede Frage eine Antwort.
Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dass du dich auch auf das Experiment einlässt, den Rollentausch zu machen. Und ich würde gerne einfach mal ganz am Anfang anfangen. Der Sport, also ich sag mal, du bist für mich schon immer da, seitdem ich das im den Sport dort nach erlebe. Und du warst bei uns zu Besuch in St. Moritz und dann hast du mir gesagt, ja, ich war mit der Universität Köln hier im Laudinella, habe ich noch gesagt, da habe ich meine Skilehrerausbildung gemacht. Und da hast du gesagt, ja, aber das war bei mir 1984 an der Universität in Köln, waren wir da und der Keller sieht noch ganz genau gleich aus. Das war mein Geburtsjahr. Und das ist im Prinzip auch nah an den Geburtsstunden des Triathlons. Wie ist denn der Triathlon ins öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland gekommen? Ich glaube, das ist tatsächlich, also A, ist öffentlich-rechtliches etwas Spezielles und B, ist es auch nicht selbstverständlich, dass eine nicht-olympische Sportart, eine Nischensportart so im öffentlich-rechtlichen stattfindet. Und ich glaube, da hast du einen ganz dicken Anteil dran, dass das so ist.
Ja, also erstmal vielen Dank auch für die tolle Einleitung. Da hatte ich jetzt schon ein bisschen Gänsehaut überlegt, redet der wirklich über mich? Und dann fällt einem auf, das ist tatsächlich so. Ich hätte, wenn wir die Zeit haben, noch einen kleinen Einstiegsgag. Als wir neulich in Nizza waren, also vor etwas mehr als 2 Jahren, als Nizza zum ersten Mal stattfand, saß ich mit meinem Experten in den Sendungen mit Sebastian Kienle morgens beim Frühstück in der Lobby und da kommt eine Frau und sagt, oh wow, endlich sehe ich ihn mal in ganz nah hautnah und Sebi neben mir wurde immer größer und dann sagte sie, das ist ja die Stimme, die ich sonst nur höre und die meinte mich und dann wurde Sebi wieder ein bisschen kleiner. Das fand ich total geil und lustig, weil es ja so selten ist, dass man die Stimme sieht. Und insofern hat mich das, was du gerade beschrieben hast, ja, vielen Dank. Ich bin saugern da, wo ich bin und es hat im Prinzip angefangen und da muss ich die Blumen erstmal weiterreichen an meinen Ex-Chef Ralf Scholz. Weil genau die Frage, wie kam eigentlich der Triathlonsport ins Fernsehen, das ist Ralf Scholz zu verdanken, der ein großer Visionär ist, der Dinge erkennt, das ist ein großer Analytiker und ein guter Politiker hinter den Vorhängen. Und Ralf hat damals in einer, ich sag mal, leichten Schwächephase des Radsports, wo wir eine Weile im Ersten den Radsport nicht mehr übertragen haben, da hat das Erste, die ARD, nach einer Ausdauersportart gesucht. Und da hat Ralf den Finger gehoben und geschnipst und hat gesagt, ey Kinder, ich hätte da was für euch, das ist total klasse, die können schwimmen, Radfahren und laufen. Ja, wie lange dauert denn das? Ja, das könnt ihr euch aussuchen. So eine Stunde 45 oder 9 Stunden, da gibt's ganz viele unterschiedliche Formate. Damals waren es noch gar nicht so viele. Aber da hat der Ralf in die Lücke, in die er als Sportchef des Hessischen Rundfunks zu dem Zeitpunkt stoßen konnte, ist er genau reingegangen und hat gesagt, lass uns doch probieren. An dem Tour de France-Wochenende ist zufällig so ein Ironman in Frankfurt, die nennen sich Ironman-Europameisterschaft und das sollten wir im Ersten übertragen. Och, das ist eine Europameisterschaft? Ja, das ist eine Europameisterschaft. Wir wissen alle, was es für eine Europameisterschaft ist. Es ist eine tolle Europameisterschaft, aber es sind nicht alle aus Europa da, was das suggeriert. Aber im Ersten war das ein Argument zu sagen, okay, da geht's um einen Titel. Also haben wir was, wo die Leute, auch die Sportart nicht kennen, was ja damals ganz, ganz viele waren, ich sag jetzt mal 99% kannten die Sportart nicht, die haben gesagt, oh, eine Europameisterschaft und ach, das Triathleten, das sind doch die Verrückten. Das waren wir ja noch vor 2 Jahrzehnten, waren wir ja nur Verrückte. Und da war Thomas Hellriegel schon lange Weltmeister, Ironman-Weltmeister.
Ja, das mit dem Verrückt finde ich auch tatsächlich, also ich glaube, mich macht das, oder ich finde das Wort Verrückt man kann es positiv verrückt nennen. Ich finde innovativ oder auch, ja, es ist ja immer eine Suche nach einer Extravaganz, auch ein Stück weit durch die Distanzen. Es ist nicht mehr nur der Marathon, sondern schwimmt vorher, fährt dann noch Rad und läuft dann. Aber diejenigen, die halt da ein Stück weit was Extremes machen, ja, und das auf so eine Bühne zu heben und das tatsächlich auch dort reinzubekommen. Ich glaube, das fiel auch relativ früh in die Zeit, dass auch erste Livestreams möglich waren, ja, und dadurch eben das Ganze, ich glaube, ich war erst der Livestream oder erst die Übertragung im HR?
Es war erst die Übertragung im HR, weil die gab's auch schon länger als regionales Event. Also nachdem Kurt Denk die Veranstaltung, sage ich mal, rot aus den Händen gerissen hat und nach Frankfurt geholt hat, hat sie erstmal regional stattgefunden. Aber dann war sie relativ schnell bundesweit, weil das war genau die Stoßrichtung, aber noch ohne Livestream, sondern auch wieder im HR-Fernsehen, 9 Stunden live, mit Volker Hürth als Kommentator, mit Werner Damm, so hießen die früher. Und dann kam ich irgendwann. Ich wurde aufgebaut von Ralf, um das zu übernehmen, weil er gesehen hat, da sind andere Menschen. Der hat gesehen, dass ich die 20 Jahre jüngere Variante bin oder 15 Jahre jüngere und den haben wir länger drin. Also bereiten wir den Dirk darauf vor. Ich hatte da auch noch keinen Kontakt zum Triathlonsport. Also ich hatte Kontakt zu Stefan Vukovic als Silbermedaillengewinner 2000, als erste Medaille und Aufmerksamkeitsfaktor in dieser Sportart bundesweit, sage ich mal so, abgesehen von Hellriegel, den 97 noch gar keiner wahrgenommen hat. Und da waren es die Verrückten. Da war auch, glaube ich, Mark Ellen im Sportstudio und da war auch Johnny Weissmüller mit einem Affen als Tarzan im Sportstudio. Das waren alles Verrückte. Und diesen Status sind wir, sage ich mal bewusst, weil ich ja auch Altersklassenathlet bin, sind wir losgeworden. Und es ist eher so eine Bewunderung entstanden und ist noch was entstanden. Es gibt andere Distanzen. Es gibt den halben Ironman oder die 70.3 oder T100. Es gibt die olympische Distanz, es gibt eine Sprintdistanz, es gibt einen Schnupperkurs. Das gab es ja damals alles gar nicht. Damals waren es gefühlt von der Wahrnehmung Verrückte. Da gab es eine olympische Distanz, wo du, glaube ich, auch eine Weile zu Hause warst. Und dann gab es den Ironman. Und dazwischen gab es nicht allzu viel, ne?
Ja, also tatsächlich tut mir super schwer mit den Verrückten.
Ja, wir nicht mehr. Das meine ich, war am Anfang so.
Genau, aber ich glaube, das sind wirklich Pioniere, wenn du da reinschaust. Welche Leute dort auch, also aus Deutschland ganz früh nach Hawaii gegangen sind und ich sag mal, der Leuchtturm. Genau, und Thomas ist davon garantiert der Leuchtturm, ja, dadurch, dass er den ersten Sieg hat, aber es waren ja noch mehr Deutsche mit auf dem Podium, auch mit ihm damals, ja. Und dann ist ja, glaube ich, tatsächlich über Stefan 2000 in Sydney und auf der anderen Seite dann eben auch mit den beiden, eigentlich sind es 3 Titel, 2-mal Norman, 1-mal Fares, die dann dazugekommen sind, die dann dazu gesorgt haben, dass quasi so wie so ein Nährboden entstanden ist, für diese große Veranstaltung, die in Deutschland zunächst dann in Frankfurt eben war, aber natürlich auch in Rot immer weiter nachgezogen hat, dass die Relevanz das Challenge in Rot damit gleichsam auch immer weiter wuchs und dann diese, ja, sage ich mal, heute wirklich Leuchtturmveranstaltung geworden ist.
Aber an was hat man sich zunächst erinnert? Es waren die kriechenden Frauen auf der Ziellinie, es war diese unfassbare Hitze, es war dieses Hawaii, das war Mysterium, das ist so weit weg, das konnte man sich gar nicht vorstellen und deswegen hat es diesen verrückten Charakter bekommen, glaube ich, weil das waren so die ersten Bilder, die man bekommen hat. Ich weiß gar nicht, wo man Thomas Hellriegel sehen konnte 1997, weiß ich ganz ehrlich nicht. Ja, und ich erinnere mich an irgendwie den ersten Mann oder Mensch unter 8 Stunden in Rot, eben halt Lothar Leder oder sowas, aber ich kann die Bilder nicht mehr sehen. Ich sehe Fotos, ich sehe die Trikots von denen, gelbe Farbe irgendwo, aber die Wahrnehmung waren so kriechende Frauen mit ganz schlechten Fernsehbildern und deswegen war so ein Touch erstmal eine ganze Weile da. Und dann haben es in der Tat diese ganzen Buben geschafft, der Hellriegel natürlich, der Vukovic und auch Norman, ja, der 2-mal das Ding gewonnen hat, wo du ja immer gedacht hast, das kann man, das geht eigentlich gar nicht. Wie man auch Chris McCormick gesagt hat, der gewinnt, das waren alles so lucky Dinger wie Pete Jacobs, der nie mehr auftauchte, aber das war geil und die waren klasse. Und da hatten wir das erste Mal ja 3 Jahre hintereinander, 4, 5 und 6. Und das war natürlich dann so ein Schritt in die Richtung. Ich glaube, dann haben wir das auch das erste Mal Hawaii richtig lange übertragen, mit Werner Damm noch und Hannes Blaschke als Co-Kommentator. Und weißt du, was da war? Norbert Stadler, glaube ich, hat sein Rad in die Wüste geschmissen. Faris Al-Sultan ist, glaube ich, gar nicht gestartet. Der lag morgens mit Magenproblemen im VW-Bus. Und bester Deutscher war Frank Wittrisall auf Platz 17. So haben wir auf Hawaii angefangen. Aber es war egal. Wir haben angefangen und dann sind wir immer dabei geblieben. Und das ist das Ding, wo wir erst eine ganze Weile in unserer Blase geblieben sind und die ganzen Altersklassenathleten das dann genossen haben und Hawaii-Nächte irgendwann entstanden sind, dass man da wach geblieben ist bis zum Zieleinlauf, weil ja oft auch ein Deutscher und eine Deutsche gewinnt. Und es hat eine Weile gedauert, bis es draußen wahrgenommen wurde. Aber wir haben wirklich überragende Einschaltquoten, und da kommen wir zum Thema Livestream, auch seit wir den Livestream anbieten. Weil immer mehr Menschen da rein und rausgehen, und dann geht's über Verweildauer und so weiter. Und das ist dann meine Aufgabe als Stimme, die Leute dran zu halten. Und da versuchen wir ja auch einen Mix zu machen. Nicht nur der Superstar, der da vorne ist, sondern auch weil sie ja in der Regel auf der gleichen Strecke unterwegs sind, auch die Altersklassenathleten rauszupicken. Und wir haben, glaube ich, letztes Jahr haben wir plötzlich erfahren, dass die Schwester von Lisa Tertsch in Frankfurt auf der Strecke ist und ganz weit vorne bei den Altersklassenathletinnen. Da habe ich gedacht, ach du dicker Dieter, ich weiß gar nicht, dass es A, die Schwester gibt, B, dass die eine Langdistanz macht und dass die so gut ist. Ja. Und den Tipp haben wir aufgenommen, haben die dann gesucht im Feld, um auch die zu zeigen. Das ist so, das ist alles daraus erwachsen, dass die Leute, die am Fernseher oder am Computer sitzen oder am Laptop oder am iPad oder wo auch immer schauen, den Stream oder im Fernsehen linear noch, dass die ein bisschen mehr bekommen als nur die Superstars da vorne, die Gewinner oder Platz 1 bis 10. Das ist uns auch wichtig, weil der Sport über dem Ganzen steht.
Ja, und ich finde diese Entwicklung ganz besonders interessant, weil sie für mich auch ein Stück weit für eine Entwicklung des Öffentlich-Rechtlichen steht. Und durch den Titel von Laura durften Laura und ich ja jetzt auch hier und da im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mehr Präsenz haben, als das ohne den Titel der Fall gewesen wäre. Und ich glaube, dass ihr natürlich jetzt über einen Livestream auch neue Wege bestreitet, also mehr Kanäle, nicht lineares Fernsehen, wie du sagst, rein und raus hopsen, weitere Geschichten erzählen. Und dabei ist mir durch den Kopf gegangen, einmal habt ihr noch eine Sportart im Programm, wo Profis und Altersklassen gemeinsam unterwegs sind?
21, 22, 23.
Mir fällt eigentlich sonst nur Stadtmarathon ein, ist vielleicht, wo sowas noch stattfindet.
Ja, aber da die ja in der Regel eine Runde laufen, ja, sehen die sich nicht. Ja. Also vorm Start, wenn die Top-Athleten sich warm laufen, und dann war es das auch schon. Und dann hast du halt, und du tauchst auch nicht auf. Wir suchen ja auch beim Frankfurt-Marathon, wenn wir den live übertragen, auch immer nach den Altersklassenathleten oder nach einer besonderen Story. Also der ehemals Leukämie-Erkrankte, der wieder einen Marathon läuft oder sowas. Oder eben außergewöhnliche Geschichten. Die Mutter mit Zwillingen, die ihren Babyjogger 42 Kilometer schiebt, um auch da die anderen Menschen reinzuholen und was zu bieten, außer die Leute, die 2 Stunden und 6 laufen in Frankfurt oder 2 Stunden 5. Und weil das kannst du ja auch nicht greifen. Also ein Marathon in 2 Stunden 5, ob du 2 Stunden läufst oder 2 Stunden 5. Das ist für den Normalo ja nicht nachvollziehbar. Also so eine Sportart ist vielleicht der Marathon, aber nicht vergleichbar mit dem Triathlon. Aber wo du jetzt gerade Livestream sagst, ich meine, wir hätten uns mal unterhalten, wo es auch gerade für euch geht um Awareness und so weiter. Das, was man unterschätzt, Laura ist ja aus meiner Sicht leider im ZDF ins Ziel gekommen. Weil ich sie nicht reinbrüllen durfte, ist es für mich ein Leider, weil ich das so gerne mache und mich darauf vorbereite, mich darauf freue und gern dabei bin bei solchen Momenten. Aber danach haben wir uns unterhalten, ich habe gesagt, guck mal für eure Sponsoren und für sonst irgendwas drauf, was noch im Internet passiert. Der geschätzte Kollege vom ZDF war mit der Zusammenfassung, ich glaube 14 Minuten oder 9 Minuten zusammen im ZDF, eine halbe Stunde später dran als ich. Ich habe mit dem, das heißt jetzt ich, also wir haben mit der Zusammenfassung, die ich machen durfte, 24 Minuten oder sowas, ich glaube mittlerweile 250.000 Menschen erreicht. Und der Kollege vom ZDF, der ist, den, wenn du das googelst, Laura Philipp, Nizza WM, findest du uns beide. Aber ich stehe oben drüber und habe 250.000 Klicks und der ZDF-Kollege 40.000 Klicks. Das ist der Unterschied in der heutigen Welt. Du musst schnell sein und du hast auch damit noch einen riesen Erfolg. Ich finde, 250.000 Menschen, die da reingucken, ja, ist nochmal so ein Ding, das hat man in der alten Welt gar nicht wahrgenommen, ne?
Und spannenderweise ist das ja auch nur der deutschsprachige Raum, den es damit abgedeckt. Ja, also dadurch, dass es ja quasi mit der Sprachbarriere drin ist, ist es gar kein internationales Video auf einer internationalen Plattform wie YouTube, exakt, auf die du jetzt anspielst. Und damit bist du ja auch, also ich glaube ich, es gibt immer mehr auch öffentlich-rechtliche, die es crossmedial nutzen, ja, aber auch einer derjenigen, die da relativ früh mit drin sind. Ich sag mal, Kai Pflaume, der jetzt bei mir trainiert, ist da ganz extrem unterwegs und hat das natürlich super geschickt wirklich auch verknüpft und hat auch Menschen aus der digitalen Welt in die öffentlich-rechtliche Welt geholt und andererseits Menschen ihn aus der öffentlich-rechtlichen Welt in die digitale Welt und paart das. Aber ich glaube, damit lässt sich schon auch die Frage danach stellen, wie entwickelt sich Berichterstattung über Sport einerseits und dann muss sagen, wenn das zu weit geht, aber jetzt ist es ja so, dass wir das natürlich ein bisschen erleben durften und wenn ich jetzt zum Beispiel zum ZDF Sportstudio komme und ich müsste jetzt lügen, aber ich bin mir relativ sicher, dass damit dieses Sportstudio läuft, on the ground zwischen 70 und 100 Menschen arbeiten. Und das Samstagabend nach 22 Uhr für eine Sendung, die ja gut, die macht die Fußballzusammenfassung und dann halt immer eine Story. Aber und auf der anderen Seite habt ihr natürlich jetzt teilweise mit wenig Kameras so einen Livestream produziert oder vielleicht auch ein Weltbild mal von anderen genommen, ja, und dann noch eine Story mit einem Reporter dazu gemacht, ja. Und das, also mir kommt das eine, auch bei in Zeiten von Gebühren, Diskussionen und ähnlichen Sachen, ja, fast wie einen Anachronismus vor, dass für eine Sendung nahezu dreistellige Anzahl an Menschen, das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, aber ich glaube, ich liege nicht ganz falsch, ja, wenn ich das abschätze, wie viele Leute dort da unterwegs sind, damit der Laden läuft. Und würdest du sagen, dass ihr da jetzt unterwegs seid, auch andere Formate zu entwickeln, in denen Sport einer breiten Masse zugänglich gemacht werden kann?
Also erstmal bin ich ja öffentlich-rechtlich angestellt und habe die Pflicht, hier das ZDF Sportstudio zu schützen. Das war jetzt ironisch oder zynisch, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall war es nicht lustig gemeint, sondern das, was das ZDF da macht, ist eine sogenannte Regelsendung. Genau wie die Sportschau an einem Samstag mit den Bundesliga-Rechten und so weiter. Und es ist eine Kultsendung, dieses Sportstudio. Und es werden Menschen beschäftigt, wir nennen das EDA-Kosten. Das sind Menschen, die sind in dem Sender fest angestellt, in der Regel. Der eine oder andere Kameramann ist ein freier Kameramann, weil er besonders toller Kameramann ist oder weil wir keine Kameraleute mehr haben. Das heißt, während du die 70 Leute da siehst, wird im Hintergrund schon, schmilzt es schon, wie leider die Gletscher schmelzen. Weil Menschen in den Ruhestand gehen. Und wir besetzen nicht mehr nach, weil wir sind uns dem Kostendruck bewusst und auch der öffentlichen Geschichte, dass Menschen Zwangsgebühren zahlen oder es so nennen. Es ist eine Zwangsgebühr, ich kann mich nicht verweigern, ja. Und wir machen Schulden und das bei den Milliarden, die wir bekommen. Und deswegen sind wir da dran und sind auch aufgefordert von den Intendanten, von den Chefs, günstiger zu produzieren. Und der Sport ist da auf einem extrem guten Weg. Eine Studiosendung wie das Sportstudio, das braucht einen Beleuchter, das braucht 3-4 Kameraleute, das braucht eine Regie, das braucht eine Bildmischerin, das braucht Tonleute, damit das Hochglanzprodukt bleibt. Aber die Sendung ist nicht so teuer, wie man denkt. Weil die Menschen sind da. Und dann kannst du die Frage stellen, sollen sie das Sportstudio jetzt mit 10 Leuten machen? Was ginge? Statt 70 10 Leute? Das würde gehen. Es ist problemlos möglich, bin ich mir ganz sicher. Aber was machen diese Menschen da? Die sind noch 15 Jahre da, du musst sie eh bezahlen. Und dann überlege ich halt, willst du jetzt das Hochglanzprodukt, was auch als solches erscheint, willst du es reduzieren auf eine Lampe weniger, sag ich mal, und einen Beleuchter weniger? Und es sind nicht 7 Beleuchter, auch das wäre ein falscher Eindruck. Ne? Die Menschen haben ihre Berechtigung. Und da geht es nicht um den, der nachher das Studio fegt oder vorher irgendwie das und das aufgebaut hat oder das Catering oder sowas, sondern es sind von den 70 Leuten, es klingt komisch, aber es sind sehr viele wichtige Menschen.
Hundertprozentig, das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich finde es nur extrem spannend, weil, also nochmal, um das zu sagen, für uns ist das Prädikat wichtig. Wenn wir mit unserem Sport in öffentlich-rechtlichen erscheinen, ist das wie ein Stempel, es ist etwas wert. Ganz klar. Ja, es sieht ein ganz anderes Publikum. Wenn Laura, wer weiß denn sowas, wenn der Laura bei in der Sportschau ist, wenn Laura im aktuellen Sportstudio ist, gar keine Frage. Ich finde tatsächlich einfach das Erleben spannend, dass ich teilweise eben in Mainz am Lerchenberg, in eine relativ alte Welt hineinkomme, ja, die teilweise auch wirklich noch sehr alt funktioniert für das, was wir erleben. Und dann erlebe ich nebendran beispielsweise eben auch die Suche nach neuen Formaten, nach anderen Formaten, nach schnelleren Formaten, ja. Und ich sag nicht, dass per se da alles schlecht ist oder da alles gut, ja. Nur im Prinzip ist es interessant, dass du dich ja mit auf diese Reise begibst. Wie kann ich beispielsweise möglichst schnell bei YouTube etwas spielen? Wie kann ich an einem Sendetag sehr flexibel reagieren? Wie kann ich Synergien nutzen, beispielsweise indem ich ein teilweise schwaches Weltbild mit noch einer eigenen Kamera ergänze, um die eigene Geschichte einzufangen? Aber dieses, sage ich mal, wirklich synergistische Arbeiten und dann, wenn ich euch dabei eben auch erlebe, doch mit verhältnismäßig einfachen Mitteln zu versuchen, eine sehr umfangreiche Sendung an den Start zu kriegen.
Genau, und jetzt geht's in die neue Welt. Jetzt nehmen wir den Schalter vom aktuellen Sportstudio, wie es in Schwarz-Weiß ausgestrahlt wurde, heute noch ausgestrahlt wurde und Kult ist. Und jetzt gehen wir in die neue Welt und sagen, also erstmal haben wir jetzt schon 20 Minuten gesprochen. Bei mir wird die Zunge langsam trocken. Ich mach mal so. Und öffne eine Dose und hätte jetzt für die Menschen, wenn jetzt noch welche zuhören, hätten wir jetzt ein kleines Spielchen. Was hat der Dirk aufgemacht? Wir können es nennen eine Cola Zero, also es kann Pepsi, Coca, Sinalco Zero sein. Ein Wasser, eine Dose Wasser. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Vielleicht können wir die Antwort gleich streichen. Ein alkoholfreies Bier oder eine Dose Bier, was in Mallorca gebraut wurde. Also nicht spoilern, aber die Antwortmöglichkeiten, wer möchte, kann in der Kommentarleiste schon reinschreiben, was ich jetzt hier gerade trinke, was du auf der anderen Seite trinkst, zischt nicht. Das kann ich vorwegnehmen. Jetzt nehme ich auch einen Schluck. Aber wir gehen jetzt in die neue Welt. Also, ganz klar, auch wenn wir jetzt sehr spezifisch in meiner Fernsehwelt sind, ich nenne es mal einfach Ü-Wagen. Großer Ü-Wagen. Kinder, habt ihr alle schon mal einen großen Ü-Wagen gesehen? Ja, wir haben einen großen Ü-Wagen gesehen. Da sind per se 40, 50 Leute mit, die einem Ü-Wagen dranhängen. Da werden Kabel gezogen, gemacht und getan. Sollten wir dieses Jahr, was wir auch schon vor 2 Jahren in Nizza gemacht haben, wir haben es schon gemacht, sollten wir in diesem Jahr, weil wir die Rechte haben und dran sind, wieder Nizza und Hawaii machen, dann kann ich jetzt gleich noch eine Frage stellen. Produzieren wir Nizza und Hawaii, beides? Das eine ist vor der Haustür, fahre ich mit dem Auto hin, das andere muss ich 12 Stunden fliegen mit Umsteigen in San Francisco oder Los Angeles. Produzieren wir die Sendung mit 70 Mann, mit 50 Mann, mit 30 Mann oder mit 9? Ich antworte, es sind 9. Ja. Und dazu sind wir in der Lage. Wir haben eine Technik entwickelt, weil wir es wollen, die mit 9 Leuten funktioniert. Es fahren also 9 Leute nach Nizza. Das heißt, für die Gebührengelder schon mal geil, Reisekosten, Hotelzimmer und so weiter. Ach so, Hotel machen wir gar nicht. Wir mieten ein Haus übrigens. Das geht ja auch. Muss ja nicht jeder ein Einzelzimmer haben. Also es wird ganz viel umgedacht in der neuen Welt. Aber ich finde es sensationell, mit 9 Leuten zu produzieren. Und richtig ist, wir kriegen ein sogenanntes Weltbild. Das heißt, der Veranstalter, sprich die Ironman-Organisation oder bei einem Radrennen, die ASO, die Tour de France machen, die produzieren ein Weltbild. Und wir kaufen Rechte ein, die zahlen wir einmal fürs ganze Jahr und können dann alles von Ironman oder alle Rennen, die ASO produziert, wie auch das Radrennen am 1. Mai in Frankfurt, wird auch von der ASO produziert, von den Tour de France-Machern, dann nutzen wir deren Bild und packen unsere 1 oder 2 Kameras dazu. Was machen wir auf Hawaii? Auf Hawaii haben wir einen Kameramann, der Anne Haug verfolgt, wenn sie gesund an den Start geht. Laura Philipp, deine Frau und Titelverteidigerin, wird von Ironman fotografiert die ganze Zeit, mit der Kamera abgelichtet. Da brauchen wir keinen eigenen Kameramann. Aber Anne Haug, die nach dem Schwimmen vielleicht noch weiter hinten rauskommt, die Aufholjagd, die stellen wir sicher, dass der deutsche Zuschauer, der deutsche Nutzer im Internet oder linear sie sehen kann. Da haben wir 2 Kameraleute, nicht 12 oder 7 oder 9. Und der Witz ist, dass der eine von denen vom Motorrad runterspringt und dann die Interviews im Ziel macht, das Siegerinterview mit Laura oder Anne oder wem auch immer. Also das heißt, wir arbeiten da schon sehr synergetisch im eigenen Team. Ja, dann haben wir 2 Produktionsmenschen, die kommen nicht mit dem Ü-Wagen. Weißt du, was die haben? Die haben 2 Handgepäckkoffer. Da ist die Übertragungstechnik drin. Das heißt V-Mix-Technik. Ja, es ist unglaublich. Da haben wir einen Typen, der heißt Uwe Tapkin. Ich nenne ihn einfach mal. Könnt ihr gleich wieder streiten. Aber Uwe Tapkin hat das entwickelt. Der macht die ganze Sendung aus dem Kinkermeer-Hotelzimmer, baut eine Regie auf und ich hocke unten mit Sebastian Kienle, im Idealfall an der Ziellinie, und man kriegt die Bilder in Deutschland zu sehen. Vor 5 Jahren undenkbar. Heute ist es so. Weil wir müssen und weil wir wollen vor allen Dingen.
Ja, und ich glaube, das Spannende daran ist tatsächlich einmal, dass ihr euch damit entwickelt, der Sport sich entwickelt und dadurch aber auch kleinere Events wachsen können, weil Dinge leichter zugänglich werden und schneller zugänglich werden. Das finde ich daran enorm spannend, ja. Und vielleicht machen wir uns da auch gleich nochmal mit auf den Weg. Jetzt hast du schon Nizza und Hawaii angesprochen. Der Grund ist, dass wir 2 Geschlechterwertungen in dem Sport drin haben. Auch dort haben wir eine kleine Geschichte. Du bist einmal quasi voll ins Fettnäpfchen gerannt oder reingetapst. Das war während Covid, da gab es das erste Rennen wieder, damals in Daytona. Ihr habt auch wieder gesagt, hey, machen wir direkt Livestream drauf. War nicht von Ironman veranstaltet, war eine der ersten, ja, im Prinzip der Vorläufer der T100, war damals ein Rennen der Pro Triathlete Organization. Und dabei hat Anne gewonnen. Bin ich richtig? So, Laura war Dritte. So, und ja. In dem Fall hast du, glaube ich, gesagt, dass Laura sich was Schönes von dem Preisgeld kaufen kann, weil es zum ersten Mal substanzielles Preisgeld gab. Und dann hast du, glaube ich, noch dir kurz Gedanken darüber gemacht, ob das denn eine Handtasche sein könnte.
Also ich habe gesagt, dass das Preisgeld für den dritten Platz, obwohl es schön ist, nicht für ein Audi Cabrio reicht, aber möglicherweise für eine Handtasche. Ja, und das hat natürlich genau das erfüllt, was man früher vor 100 Jahren oder vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren, weiß ich nicht genau, wo der Cut kam, gedacht hat, wofür eine Frau steht. Die fährt gern Cabrio mit zollgeföhntem Haar und kauft sich eine Handtasche, wenn sie kann, oder Schuhe.
Und der alte weiße Mann hat voll ins Klischee gehauen, oder?
Aber das war grandios, was mir da passiert ist, weil es eine Reaktion gab, die ich so nicht erwartet habe, weil ich noch ein bisschen schläfrig war. Und das Schlimme an der Geschichte war, ich habe mit Laura mich vorher unterhalten und sie hat gesagt, dass sie das genau machen wollen würde, eine Handtasche kaufen, aber in Florida geht das ja nicht mit Krokodile, da muss man aufpassen. Hätte ich das gesagt, wäre vielleicht der Schaden nicht ganz so groß gewesen. Wenn ich gesagt hätte, dass Laura mir vor dem Rennen gesagt hat, wenn sie Preisgeld bekommt, wird sie sich möglicherweise eine Handtasche davon kaufen. Dann wäre das vorsichtig gewesen, angemessen und vor allen Dingen wäre es ein Zitat. Ich habe das natürlich so rausgeblasen und habe den kleinen Teil vergessen, der dann den großen, viel zitierten und erlebten Shitstorm ausgelöst hat.
Und was würdest du sagen, also wahrscheinlich hat auch Laura vorher einen Spaß gemacht, so wie ich sie kenne. Und die aber ich glaube, dass das gar nicht die Sache an sich, also Shitstorm ja, aber dass das wieder eine nächste Evolutionsstufe losgetreten hat. Und auch dort ist in meinen Augen unser Sport relativ weit vorne, dadurch, dass wir, also für euch blöd, denn ihr müsst jetzt zwei Events machen, ja, hat aber Ironman beschlossen, okay, nach Covid mussten einmal oder waren dann doppelt so viele Altersklassen aufgelaufen. Alle wollten natürlich in Kona starten. Und dann gab es eine zweite WM. Ja, jetzt kennen wir alle die Geschichte. 23 war die erste Herren-WM, 24 die erste Damen-WM in Nizza. Auch das sehe ich eigentlich fast wieder wie ein Brennglas, dass die Sportart vorweggeht, dass sie in beiden, also beiden Geschlechtern, ihren eigenen Renntag an jetzt sogar unterschiedlichen Orten das einräumt. Stellt euch vor Herausforderungen, da ihr quasi das gleiche Programm zweimal liefern müsst. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, eine nur logische Entwicklung, dass Frauensport die gleiche Bühne geboten bekommt wie Herrensport.
Genau, an der Stelle sind wir jetzt in der Diskussion, die alle führen und wo wir von dem Mythos Kona reden. Wir reden davon, dass in Nizza andere Athleten möglicherweise Weltmeister werden. Dass jetzt, wenn Patrick Lange Zweiter in Nizza wird und dann Erster auf Hawaii wird, ist das so, kann man mal überlegen, ob das unterschiedliche Athletentypen ist, der gleiche Patrick Lange. Laura ist, glaube ich, schon mal Dritte geworden auf Hawaii und wird Erste in Nizza. Würde ich jetzt auch sagen, ist die gleiche Laura Philipp. Trotzdem wissen wir beide, wovon wir reden. Nizza ist eine ganz andere Strecke, ist eine traumhafte Strecke. Ich finde es überragend. Ich finde es auch toll, ich bin ein Rundenläufer, dass die am Longlet am Strand laufen und sichtbar sind, ja, und mehr sichtbar sind, als wenn sie da raus ins Energy Lab laufen auf Hawaii und so weiter. Von daher finde ich das eine absolute Bereicherung. Gibt es dem Frauensport oder dem auch jetzt in diesem Jahr sind die Männer in Nizza mehr Aufmerksamkeit, dass die Events auseinanderliegen? Also A, da kommt wieder unsere Produktionsart ins Spiel. Für uns, wir haben einen Vertrag gehabt, der beide Rennen auf Hawaii beinhaltet hat. Und Ironman hat entschieden, dass dieser Vertrag einfach mal zerrissen werden kann und hat von sich aus die Entscheidung getroffen, Nizza und Hawaii, die mussten auf das kleine deutsche Fernsehen, mussten sie nicht so richtig eingehen. Ist für mich völlig in Ordnung, ist nicht mein Bereich, ist Politik. Wir haben das geschluckt und haben mit dem gleichen Geld, was wir im Budget haben, wir bekommen von unserem Arbeitgeber nicht doppeltes Geld, mussten von dem gleichen Geld beide Veranstaltungen machen. Das war ein großes Kunstwerk und es hat auch zum Nachdenken geführt, mit weniger Leuten das zu machen, weil wir müssen. Und das war cool, das war also gezwungen cool aus meiner Sicht. Was jetzt uns hilft in der Zukunft, weil wir sowieso günstiger produzieren müssen. Aber jetzt komme ich zu dem Ding, ist es gut oder ist es schlecht, weil das ist ja die Diskussion, die man führt. Ja, die Aufmerksamkeit für die Frauen letztes Jahr, weil im ZDF da stattgefunden und dann einen Monat später finden die Männer auf Hawaii statt, irgendwann in der Nacht, kann man sagen, cool. Ich kann dir sagen, in diesem Jahr, Patrick Lange und alle anderen, die da starten, er als Titelverteidiger, alle deutschen Athleten, Stratmann als junger Mensch und so weiter, sie werden im Livestream stattfinden. Cool, 9 Stunden, also unsere Family, unsere Bubble hat den ganzen Tag den Spaß daran und sie werden stattfinden im Ersten mit dem Zieleinlauf, halbe Stunde, eine Zusammenfassung vorher, was am Tag geschah, weil das hat sich auch geändert. Da ist die Sichtweise, bin ich 9 Stunden dran? Wer guckt sich das 9 Stunden an? So mancher Altersklassenathlet schreibt mir dann immer, oh, eigentlich wollte ich noch selber Radfahren gehen, aber es war so spannend, ich bin dran geblieben. Ja, so, cool, okay, aber eigentlich sind ganz viele Nutzer und Nutzerinnen dabei, die sagen, wie dieses YouTube-Stück, mir reichen eigentlich 20 Minuten. Ich will wissen, warum die Laura gewonnen hat oder warum der Patrick gewonnen hat oder warum Anna Haug ausgeschieden ist oder irgendwas. Dann reichen auch 20 Minuten. Aber wir bieten alles an und das versuchen wir jetzt an. Da ist Nizza eine gute Aufmerksamkeit für Patrick. Er findet im Ersten in der Sportschau eben halt nur eine Dreiviertelstunde statt. Ja, aber wir müssen das Gesamtpaket sehen. Also es ist eigentlich nicht schlimm. Und das Jahr vorher oder das Jahr nachher, wenn Laura wieder in Nizza ist und alle anderen in Nizza sind, ist es genau das Gleiche. Also es ist eine Gleichberechtigung. Mal sind die Männer schlechter dran und mal sind die Frauen schlechter dran, was die Zeit nur im Ersten angeht. Das ist das Einzige. Grundsätzlich, glaube ich, fahren alle beide Seiten gut. Und man könnte es so lassen. Man ja. könnte es so lassen.
Ich finde das extrem spannend, tatsächlich das Thema. Also wir haben jetzt ein paar Themen, glaube ich, gerade damit aufgemacht. Ich denke, dass diese Sichtbarkeit durch die Siege von, wenn man jetzt erstmal Sebastian, Jan und Patrick nimmt, natürlich, dass das Ganze gewachsen ist und dass natürlich dieses Jahr durch den Doppelerfolg, den zweiten Doppelerfolg, weil Jan und Anne haben das ja auch schon mal geschafft und jetzt sind es Patrick und Laura, die diesen Erfolg eingefahren haben, dass das natürlich ein großes Interesse darin ist und dass gerade innerhalb der, ja sag ich mal, deutschsprachigen Triathlon-Welt, das quasi nochmal ein Highlight ist, dass das separat auch in der Sprache verfügbar gemacht wird und damit auch einem größeren Publikum zur Verfügung gestellt wird. Da magst du rein.
Achtung, genau. Jetzt kommt der Sichtwechsel. Jetzt frage ich dich als Trainer, Ehemann und Mensch, der das ganze Ding von deiner Seite aus kennt. Wäre es cool, wenn am 15. September die Frauen auf Hawaii starten und am 14. Oktober die Männer, damit man den Mythos hält und dann würde auch Ironman weiter diese 3000 oder 2500 Mal Dollar Startgeld kassieren von den Age-Groupern. Alle wären im gleichen Feld, alle wären auf der Insel und der Mythos würde wieder leben, weil das ist ja auch eine Variante, die man diskutieren kann, weil das Ding Donnerstag, Samstag funktioniert nicht, weil der Hawaiianer will zur Arbeit fahren, der Gouverneur sagt, das geht nicht, wir können nicht 5 Tage die Stadt dicht machen oder die ganze Gegend dicht machen. Aber wäre es einen Monat auseinandergezogene Idee?
Ich würde gerne da prinzipieller rein. Und zwar die Frage ist, also ich verstehe, dass Hawaii den Mythos hat und dass der davon quasi über Jahre tradierte Bilder ausgehen und dass das dieser Magic ist, der von diesem Ort ausgeht. Ja. Nichtsdestoweniger haben wir, glaube ich, jetzt schon gesagt, wie cool auch Nizza ist und dass es eine WM-würdige Austragungsort ist.
100%.
Und die zweite Sache ist, die ich gerne mit reingeben möchte, ist, ich glaube, dass einfach Entwicklung braucht Zeit. Das heißt, wenn in dem Moment, in dem ich Nizza im ersten oder im zweiten Jahr mit einem Mythos von Hawaii vergleiche, tue ich der Sache ja nichts zu, weil jeder, der weiß, der Mythos ist ja auch nicht in 10 Jahren gewachsen. Die haben damit 1980 angefangen, ja. Und dann sind da erstmal 5 Jahre ein paar Hansel, sag ich mal, im Pazifik geschwommen. Und dann hat sich diese Kunde so langsam um den Erdball verteilt. Und dann sind immer mehr von diesen, wie du es am Anfang gesagt hast, Verrückten dorthin getingelt. Und ich denke, dass auch die Evolution in dem Sport weitergeht. Und wir sehen ja, dass die Anforderungen an Strecken immer andere werden. So jetzt, und dann ist das tatsächlich so, dass das ein globaler Sport ist. Und ich kann mir vorstellen, dass auch nicht das Ende der Fahnenstange Nizza und Hawaii mit 2 Plätzen ist, sondern dass es unter Umständen auch eine wandernde WM spannend sein kann, ja. Und das Thema davon ist, wir sprechen über Klimawandel, wir sprechen darüber, dass ein kleines Dörfchen am Pazifik, ja, dort doch eine ziemliche Touristenschwemme auch erlebt. Und wenn man das mal, wenn da 3000 Leute starten, dann kommen da locker auch 5000 Fahrräder auf der Insel an und. Und ich glaube, es ist spannend, dass das zum Beispiel eine Stadt wie Nizza viel, viel besser kann, ja. Natürlich ist es auch so, man könnte sagen, hey, in der Stadt kratzt sich keiner dran, wenn da noch 5000 Leute dazukommen. Deswegen ist es natürlich, die Kona wird für die Zeit zur Triathlon-Hauptstadt der Welt. Ja, und deswegen gibt es da ganz viel für und wider von der Argumentation. Und dass gerade für uns Europäer Hawaii so etwas ist wie so eine Magic-Insel, ja, weil wir kennen, für uns ja sind die Kanaren, was da um die Ecke ist, ja. Und deswegen ist Hawaii eigentlich so ein Traumziel, ja. Von Kalifornien aus ist das ähnlich wie die Kanaren zu erreichen, ja. Und da würde ich gerne einfach noch einen Gedankenloop mit reinnehmen. Ist das so an den Ort gebunden, wie wir denken, weil diese Tradition da ist, ja. Und ich kann das komplett nachfühlen, ja. Aber wenn wir uns der Sache sehr rational nähern, glaube ich, dass es auch sehr viele, sehr gute Argumente gibt, A, einen Herren- und ein Damenrennen stattfinden zu lassen und B, unter Umständen auch an unterschiedliche Orte unseres Planeten zu kommen und vielleicht auch noch ganz andere Botschaften zu entwickeln, die aus diesem Sport kommen können. Ja? Und da steckt so viel drinnen. Und in Nizza kommen eben Dinge, kommen andere Qualitäten mit zum Tragen. Es kommt, ja, wenn auch zum Beispiel der Lokalkolorit, auf Hawaii wird das gelebt. Ja? Dort sind, ist ganz klar, dass hawaiianische Kultur dort Einzug erhält. Das ist in Frankreich noch gar nicht so. Und Frankreich, hey, ein Land, was mehr Kultur mit ranbringt, ja, könnte man so genial kontextuieren. Die Côte d'Azur ist ein sensationelles, der Backdrop, ja. Das ist James Bond-Kulisse, andererseits Nizza-Kulisse. Das ist unglaublich, ja. Und ich würde das nicht ganz so schnell, die Argumentation oder diesen Strang abreißen lassen wollen, weil es ist natürlich hart, wenn du die ersten zwei Austragungen hattest, ja. Das sind die ersten, singulär geschlechtlichen Austragungen, ja, und da jetzt quasi so ein Urteil drüber zu nehmen, ich glaube, viel spannender ist, wo wollen wir damit hin, was ist die Vision und inwiefern ist es zum Beispiel wirklich eine Vision, dass es einen gleichberechtigt starken Frauensport gibt, denn tatsächlich, also es gibt immer noch ein großes Gap zwischen Herren und Damen. So, und genau da sind wir drin. Und das ist vielleicht auch, warum ich diese Frage eingangs, den Spaß mit der Handtasche mit reingenommen habe, weil das ist ja eigentlich Zeugnis davon gewesen. Ja. Und im Endeffekt seid ihr aber durch die gleichberechtigte Übertragung, ihr habt euch nicht für eine Sache entschieden, sondern ihr habt beide da genommen, ja, eben genau damit reingegangen und habt auch wieder da dort eine super schnelle Entwicklung hingelegt.
Also die Kostensituation ist unsere Aufgabe, die zu lösen. Das tun wir. Und ich bin ganz klar dafür, dass es zwei getrennte Rennen gibt. Ganz klar. Weil es ist immer ein Thema, auch wenn wir die Europameisterschaft nehmen, der Ironman-Marke, die Männer in Frankfurt, die Frauen in Hamburg. Dann wird umgedreht. Jetzt sage ich, wie groß ist die Aufmerksamkeit in Hamburg, wenn die Frauen dort starten? Wie groß ist die Aufmerksamkeit in dem blöden Jahr, als es den Unfall gab und den Toten gab? Da ist Jan Frodeno gestartet und letztendlich ist aufgrund der Strecke und so weiter, wir wissen genau, oder wir haben eine Idee, wie das passiert ist, wegen Jan kamen plötzlich 20 Motorräder mehr und die Motorradfahrer waren nicht alle geschult und so weiter und so weiter. Und daraus hat man natürlich gelernt. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Ich wollte eigentlich nur sagen, sie haben ihre eigenen Rennen und sie haben ihre eigenen Plätze. Es hat seine Berechtigung.
Auch dort würde ich gerne ganz kurz rein. Unbedingt. Jan ist unumstritten das Zugpferd des deutschen Triathlons und wenn nicht sogar weltweit, weil er den Sport und alles, was dazu außen dazugehört, Marketing, Setup und so weiter, professioneller lebt, also gelebt hat und aber auch heute noch lebt und auf eine Ebene schiebt, die viele andere Athleten nicht annähernd in die Nähe kommen. Ja, das hat er mit seinem Manager Felix zusammen geschaffen und ich glaube, dass das die Benchmark ist, ja, wie die beiden zusammen agieren, den Sport gestalten, einen Kontext bauen, ja, und das hat natürlich dazu geführt, dass dieser Riesendrag da ist, ja, und das ist auch ein spannendes Thema, inwieweit haben die beiden oder vielleicht auch der Sport in der Entwicklung, also die beiden sind jetzt einfach sinnbildlich dafür, ja, aber in einer Entwicklung, die anderen überholt, überlaufen, dass Regelwerke nicht nachgezogen haben, dass Veranstalter das nicht mit den Streckenkapazitäten sich dort verschätzen, ja, ist ja, weil der Sport so boomt, ja, ja. Das ist ja eigentlich eine ganz, ganz positive Nachricht, ja.
Aber da hat ja, da wurde ja sofort drauf reagiert. Felix Weichshöfer als Macher der Challenge in Rot hat ja sofort alle Motorräder von der Strecke genommen, minus die Fernsehmotorräder, ein Kameramotorrad, was bei den Kameraleuten, bei den Fotografen und so weiter für, aber er hat erstmal gesagt, wir machen jetzt mal einen Fullstop hier aus der Situation heraus und deswegen es hat zum Nachdenken angefangen. Es hat ein Todesopfer gegeben und drei Verletzte. Das ist katastrophal. Aber sofort hat die Szene reagiert, finde ich. Und das ist ein gutes Zeichen, eine gute Reaktion gewesen.
Ja, und dennoch dürfen da, also von der Reaktion, ich finde das unheimlich spannend, weil wir haben dort, wenn du jetzt dieses Hamburg-Thema nimmst, ja, ist es halt einfach so, dass ihr habt gesagt, hey, mit euren Kameras und so weiter, wie kann man das produzieren? Ja, grundsätzlich, irgendwann wird es auch wirklich ein Helikopter sein, der das wie bei der Tour oben verfolgt, ja. Dann, klar, kann es eine Strecke mit Gegenverkehr schwierig, ja. Aber da sind auch in der Folge, also das heißt, der Sport hat sich schneller professionalisiert als die Veranstaltung selber. Ja, und was dann in der Folge passiert ist, ist ganz schwierig und es ist nur dabei zeigt es einfach, und ich glaube, dass die Reaktion bis heute noch weit intensiver sein kann. Das merkst du gerade daran, dass wir zwei unterschiedliche Veranstalter haben mit der T100 und beispielsweise Ironman und Challenge, die da dran sind, und dass Profifelder unter Umständen andere Dynamiken haben, ja, als dies in Altersklassenfeldern ist, und dass das auch nach wie vor, und die Diskussion ist so alt wie der Triathlon, aber wir haben eine Leistungsentwicklung und auch dadurch, dass du auch durch medial getriggert natürlich viel mehr Entry in den Sport. Das heißt, du hast in den Jugendleveln viel mehr Menschen, die in den Sport eintreten, ja. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach da, dass mehr Menschen auf einem höheren Level, also beispielsweise, dass jemand natürlich talentierter ist, mit einer höheren Sauerstoffaufnahme in diesen Sport eintritt, ja, und damit per se besser wird, weil mehr Menschen da erstmal reinkommen, ja. Und diesen Dynamiken zu begegnen, ja, ist die Sache. Und im Augenblick waren die Veranstalter wahrscheinlich noch die langsamsten in der Entwicklung.
Genau, jetzt sind wir abgeschwiffen so ein bisschen, weil das Thema, was du auch noch gerade aufgemacht hattest, mit Jan Frodeno beispielsweise und seinem Manager Felix Rüdiger. Da habe ich mit Sebastian Kienle mich auch schon vor vielen Jahren haben wir uns darüber unterhalten, und der Sebi hat gesagt, es ist super, dass es euch gibt, weil diese Aufmerksamkeit und das, was Jan Frodeno getan hat als der Botschafter, sage ich mal, ja, für mich ist er ja so eine Art Botschafter dieser Sportart, der den Raum betritt und eine Lichtgestalt ist oder sowas, und die anderen sind genauso wertvoll, alle, die da waren, die wir da haben, und Anne Haug zum Beispiel, die kaum sichtbar ist übers Jahr, die viel auf Lanzarote ist, aber die einen unfassbaren Dienst getan hat für den Frauentriathlonsport seit zig Jahren über die olympische Distanz, ist bei den Olympischen Spielen 2012 in London im Hyde Park abgesoffen, die hat sich durchgesetzt und hat sich bis zur Ironman-Weltmeisterschaft, ist sie immer wieder drin geblieben. Ich wollte nur sagen, letztendlich profitieren alle von diesen Frodenos, von dem, was ihr tut, von euren Titeln und so weiter, weil ihr eure Sponsoren, weil ihr durch die Fernseh-Awareness, durch das, was im Internet passiert, durch T100, die auf den Markt kommen mit Geld, das ist alles super. Und sie wird immer gesagt, es ist gut, dass es euch Medien gibt.
Ich glaube aber, dass du trotzdem, also deswegen würde ich da trotzdem gerne sehr differenziert nochmal ran. Anne hat den Sport auf der sportlichen Leistungsebene ganz maßgeblich geprägt. Ja, und wir dürfen auch davon ausgehen, dass es eine Generation nach Anne und Laura in Deutschland geben wird, wo andere Mädels, die vielleicht sogar noch länger drin sind, Anne hat, glaube ich, den Sport erst 18, 19, 20-jährig mit dem Studium begonnen, ja, und damit eben, wenn jemand dann eben doch früher drin ist, dass halt in der einen oder anderen Sportart eben noch mehr technisch skilled dort reinkommt und dass das dann eben vielleicht sogar auch noch zum Übertreffen dieser Zeiten von Anne führen kann. Was ich aber gerade an Jan oder herausstellen wollte, ist mir, und das ist mir ganz wichtig, weil das, glaube ich, zu diesem Wachstum gehört und auch zu der Breite, ja, dass du sowohl das Sportliche als auch das Mediale als auch die Vermarktung miteinander denkst. Dass diese Kombination ist das Besondere, ja. Du wirst immer wieder Leute finden, die in der Sportlichkeit sensationell sind, ja, aber dann auf der anderen Seite einen Blindspot haben. Und da hat der Jan im Prinzip einen Weg geebnet dafür, ja, dass eben auch genau das Mediale funktioniert, und das ist, glaube ich, das Relevante daran, ja, oder das Besondere, dass das funktioniert. Den Anspruch möchte ich gar nicht an alle stellen oder so etwas, ja, aber das ist ein Glücksfall, der
genau,
da war.
Genau, das zu nutzen, entschuldige mich, der Reinfall, das zu nutzen, ich erinnere mich jetzt an wenn man Jan Frodeno treffen möchte, dann sollte man besser zu dem Termin kommen in dem Haus einer Sonnenbrillenfirma, einer Sonnenbrillenmarke, die er zufällig trägt, und da taucht man dann am Abend auf und da sind alle Journalisten plötzlich da, die man sich vorstellen kann, und da ist die Wirtschaft da und da ist dann plötzlich jemand da von der Sonnenbrillenfirma, der dir erklärt, wie die Sonnenbrille zustande kommt. Du hast das Gefühl, es ist die geilste Sonnenbrille der Erde. Also genau das ist da verknüpft in der Geschichte, und genauso gab es dann auch ein Haus eines deutschen Radherstellers in Nizza, wo ich dachte, was für eine geile Idee, das ist alles daraus entstanden. Das ist jetzt nicht, also bei Olympia gibt es immer ein deutsches Haus, aber das zu personalisieren und zu sagen, jetzt sind wir stark genug, um sowas zu machen und nicht peinlicherweise alleine da zu sitzen mit meiner Ehefrau und meinem Dings und meinen drei Sponsoren. Das ist genau da passiert. Das ist eine unglaublich geile Entwicklung, wie ich finde.
Ja, und auch in dem Drag und diesem Zug konnten wir das auch tun dann. Genau diese solche Themen konnten wir dann eben auch im Frauensport entwickeln. Und deshalb poche ich auch so auf die Entwicklung dahin. Und Entwicklung braucht Zeit. Ja, und dass genau solche Themen eben auch schrittweise da möglich werden. Und deshalb bin ich ein ganz großer Verfechter auch der Zweirennen. Ich bin ein Verfechter von zu unterschiedlichen Standorten und so weiter. Und das finde ich enorm spannend.
Also wie toll ist das, dass in den meisten, fast allen Sportarten, weiß ich nicht, die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften wechseln. Andere Klimageschichten, mal in Finnland, da hast du eine EM in Finnland, ist was ganz anderes als an der Côte d'Azur. Das ist alles total cool. Was ist mit Luftfeuchtigkeit und so weiter? Das stellt die Athleten und die Trainer vor andere Aufgaben. Deswegen bin ich auch gerne für eine Rotation. Ist das Einzige, nur die andere Hälfte von mir zerrt halt auch noch als alter Mensch, als Traditionalist daran, also komplett Hawaii aufzugeben, ist auch irgendwie doof. Weil so der klassische Weg war ja mal, ich fange an, ich mache da irgendwas, oh, jetzt mache ich mal einen Triathlon und dann merke ich, ich bin gut und dann bin ich Altersklassenathlet und jetzt bin ich auch ein guter Altersklassenathlet, jetzt kann ich mir erlauben, ins Rad zu investieren, in Zeit zu investieren, meine Familie geht damit, auch jetzt einmal Hawaii. Das ist so das Ding. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man sagt, einmal Nizza oder einmal Malaysia, ob man da genauso Ja schreit. Wenn ich schaue, wie viele Amerikaner starten in Nizza, wie viele Amerikaner starten auf Hawaii, obwohl es fast die gleiche Entfernung ist von New York aus, ist eigentlich weiter nach Hawaii als nach Nizza. Da kannst du mit einem Flug in 6 Stunden wahrscheinlich von New York nach Paris fliegen, dann fährst du noch ein bisschen TGV und alles ist gut. Aber trotzdem ist irgendwie so, wen schließt man aus, wen zwingt man zu irgendwas? Und da bin ich bei dir. Und sage, es ist auch da eine Entwicklung. Man muss die Menschen begeistern dafür. Und ich sage dir auch, und das meine ich von ganzem Herzen, egal wer mich jetzt dafür Nizza ist einfach eine wirklich geile Location. Das ist so. Das kann man nicht weglügen. Da oben in den mediterranen Alpen, als ich da zum ersten Mal war, zur Streckenbesichtigung mit Thorsten Radde, mit dem ich das ja auch zusammen mache, ey, ich habe gedacht, was ist das für eine Veranstaltung? Ich kriege wirklich, jetzt ist nicht gespielt, du kannst es sehen, Gänsehaut. Weil ich sag nicht, dass das schlechter ist als dabei, sondern sogar mehr als konkurrenzfähig, sondern richtig gut. Also ich bin nicht dafür, dass alles wieder nach Hawaii zurückgeht, aber ich hätte auch nichts dagegen. Es ist so Zerrissenheit irgendwo, ne?
Lass mir, glaube ich, einfach mal so stehen,
ja.
Weil das offen ist und das ist auch ein teilweise Umgang mit Offenheit und Neuerung. Wie entwickelt sich's weiter? Wir haben dieses Jahr jetzt die Frauen in Kona. Du hast vorhin schon, glaube ich, ein bisschen gesagt, was ihr vorhabt. Ihr werdet Nizza und ihr werdet Kona übertragen. Wie entwickelt sich die Übertragung weiter?
Also es gibt, das darf ich sagen, der Vertrag ist noch nicht mit Ironman unterschrieben, aber wir sind auf einem guten Weg und wir verlängern ARD und ZDF, weil alleine sind wir als ARD nicht in der Lage, sag ich mal so, das Ganze zu stemmen, nicht finanziell, sondern von der Bedeutung her ist es besser, wenn zwei große Player dabei sind. Deswegen sind die ZDF-Kollegen super gute Kollegen, Brüder,
aber
Schwestern.
Aber vielleicht kann man ja auch sagen, dass das Öffentlich-Rechtliche, also genau, wenn das in Deutschland gut, eine solche
genau so
Konstante
ist. Genauso ist es. Ist letztendlich auch egal, wer es überträgt. Hauptsache, es findet statt. 4 Jahre sind das nächste Thema. Es ist nicht sicher, wie es weitergeht, weil Nizza hat, glaube ich, noch bis 26 einschließlich den Vertrag. Was ändert der neue CEO mit seinem Team von Ironman? Was sind deren Gedanken? Wir haben mit Scott Deroux noch nicht gesprochen. Ich weiß nicht, was seine Gedanken sind.
Mich interessiert eigentlich auch mehr, welche Formate,
genau.
Mit welchen Formaten kommt ihr? Und was glaubst du, wohin sich das genau weiterentwickelt?
Da hätte ich jetzt die Volte wieder geschlagen, und zwar zu Nizza in diesem Jahr. Es ist tagsüber. Wir haben parallel die Leichtathletik-Weltmeisterschaften, eine sehr traditionelle Sportart in Japan. Und wenn ich Patrick Lange auf der Strecke verbal begleite und die Kameras ihn optisch begleiten, findet in Japan gerade die Abendsession, also Primetime, statt. Ich sag mal das 100-Meter-Männerfinale, nicht mit Usain Bolt, aber mit anderen Supersprintern, keine Ahnung, oder was immer da stattfindet an dem Abend. Aber es ist halt ein Wochenende und es ist ein starkes Gegenprogramm. Und dann ist die Tageszeit mit Nizza etwas ungünstiger für eine gute Einschaltquote, die wiederum Grundlage ist für möglicherweise Invest von Geld, Budgets, Sendezeiten, Umfänge, die wir über berichten dürfen. Da ist Hawaii dann wiederum mit Laura und Anna Haug, wofür ich auch total bin. In diesem Jahr, es klingt jetzt blöd, aber ich glaube, dass das Frauenrennen journalistisch journalistisch ein sehr großartiges auf Hawaii sein wird. Und da haben wir das Glück, dass wir im Livestream berichten, ab 18 Uhr meinetwegen deutscher Zeit, und dass wir dann ganz, ganz viel Fernsehzeit auch noch bekommen, und weil es eben spät Abend ist und weniger Menschen am Schirm sitzen, auch gute Einschaltquoten. Sehr gute Einschaltquoten haben wir vom Marktanteil her. Weil die Leute dann eben halt, ich sag mal, nach dem aktuellen Sportstudio im ZDF switchen die rüber ins Erste und gucken dann, ach guck mal da, ne, da ist eine Deutsche auf Platz 3 und eine auf Platz 4 und die können noch nach ganz vorne, haben sie uns gerade in der Zusammenarbeit, wir werden auch da mit einer Zusammenfassung im Fernsehen starten, und wieder sagen, was passiert über den Tag, schwimmen und Radfahren bis dahin, und dann gehen wir in den Marathonlauf live rein und zeigen noch 2,5 Stunden oder 3 Stunden Marathon, keine Ahnung. Und insofern werden wir das versuchen, so hochwertig es geht zu besetzen. Und das Ziel ist, also ich gehe in 2 Jahren und noch ein bisschen was in Rente, aller Wahrscheinlichkeit nach. Mein Ziel ist, mein Ansatz ist, dass wir beides vor Ort hinbekommen. Also heißt, erster Schritt, Vertrag unterschreiben, bitte gerne, auf 4 Jahre. Und dann erstmal gucken, was wir dieses Jahr machen. Und dieses Jahr sind für uns Nizza mit einem Titelverteidiger und Hawaii mit einer Titelverteidigerin und mutmaßlich mit Anne Haug als 40-Plus-Athletin vielleicht das letzte Mal auf Hawaii. Das ist nochmal so ein Ding, wo man sagen kann, wie der Abschied von Jan Frodeno in Nizza, ist nochmal so ein besonderer Moment möglicherweise, den man mitnimmt. Und wir wissen nicht, wie stark Laura sein wird im Oktober und wie stark Anne Haug im Oktober sein wird. Ich meine, im letzten Jahr hätte Anne den Radeffekt nicht gehabt, hätte ich ihr auch eine vordere Platzierung zugetraut. Abgesehen von dem, wie wäre das Radfahren gelaufen mit der leichten Anne Haug, bergauf und bergab fahren. Wie dem auch sei, ist viel zu spezifisch, aber ich wollte sagen, wir haben ein großartiges Rennen auf Hawaii, ein großartiges Rennen mit mindestens zwei großen deutschen Farben, und wir haben Nizza mit einem Patrick Lange, der Nizza auch kann, und das ist das für mich großartige, spannende, und ich habe auch noch Frankfurt vorher zu übertragen, und ich sehe Laura und euch nochmal in Rot bei einem großartigen Rennen, darf das auch übertragen, also für mich ist das ein großartiges Jahr und ich bin dankbar, dass die ARD dran ist.
Ja, also ich finde das auch sensationell, weil einfach so ein Line-Up da ist, ja, und eben genau diese Geschichten, die der Sport schreibt, da rein erzählt werden, und das ist etwas, was ich richtig klasse finde. Jetzt muss ich sagen, ich habe angefangen damit, dass wir uns in St. Moritz unterhalten haben, in dem Keller saßen, in dem du, glaube ich, selbst Skiausbildung, beziehungsweise nach der Skiausbildung gefeiert hast.
Ja.
Der sah noch relativ ähnlich aus wie 1984. Inzwischen ist er renoviert. Schade. Aber jetzt ist es ja so, wie auch Sport in deiner Biografie, also jetzt du sprichst so, du brennst lichterloh für den Sport, ja. Was hat dich, Dirk Froberg, persönlich an diesem Sport so in den Bann gezogen, ja, der als Sportstudent in Köln, ja, im Prinzip ja alles gesehen hat, ja, auch sportmäßig, du könntest alles übertragen, du könntest Skateboarden, Snowboarden, welche Sachen auch immer, ja, da voll reingehen oder Windsurfen, also verschiedene Sportarten, die zu einer ähnlichen Zeit groß geworden sind, habe ich jetzt bewusst aufgezählt, ja, die da reinkamen und sich entwickelt haben, ja, und die, das so, was ist der Magic daneben, dass es in Deutschland eine ganze Menge gute Sportler gibt, und ich halte das für eine Interaktion aus Medien und Sportlern und so weiter, dass es ein Kreislauf ist, ja. Das heißt, wenn darüber berichtet wird, ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich junge Menschen dafür es gibt eine Erzählung darüber, ja. Und was sind deine tiefen Beweggründe dafür, ja, neben dem, dass Ralf dich dafür begeistert hat, das toll zu finden?
Also der erste Ansatz war, dass ich Redakteur bin. Der Redakteur ist derjenige, der hinter der Kamera und hinter dem Mikrofon irgendwo ist und die Sendung leitet, der die Menschen leitet, der dem Moderator aufs Ohr sagt, was als nächstes kommt. Du musst jetzt schalten zu Sebastian Ried auf die Strecke, der hat Philipp Seib als Trainer hinter der am Abzweig nach Kiwai He oder wo auch immer, ja, und wie es heißen mag, auf dem Weg nach Hawi. Das ist der Redakteur. Das war eigentlich der erste Ansatz. Dann war es das Jahr in Frankfurt, ich glaube, da war es noch das Dresdner Kleinwort-Team mit
Norman.
Mit Norman Stadler, Timo Bracht, Markus Fachbach und so weiter, die da alle hier, wie heißt er noch, aus Hannover, Jan Raphael, ja. Ne, so, das war so das Team. Und ich glaube, das war in dem Jahr. Und da ist Norman Stadler an einem Kreisel weggerutscht mit dem Rad und hat sich die Rippen schwer geprellt. Und als Hawaii-Champion hat angefangen von Dresdner Kleinwort, ich war noch nicht Commerzbank, glaube ich, auf dem Main mit einem großen Schiff wollten sie Norman Stadler feiern, unseren Hawaii-Champion und so weiter. Und leider hat Norman Stadler an dem Tag nicht performt. Aber weißt du, was er gemacht hat? Er hat gefinished. Und da bin ich vom Ü-Wagen gesprungen, weil wir wussten nicht, wo ist er jetzt im Feld, mit den vielen tausend Menschen, also 3000 oder sowas, am Mainufer. Und ich bin einen Halbmarathon, den zweiten Halbmarathon, ich bin vom Ü-Wagen runtergesprungen, habe gesagt, du machst das hier weiter, Philipp, du setzt dich hier jetzt hin und machst die Sendung, ich habe ein weißes Hemd an, ich fahre hinter Norman Stadler her und der Hubschrauber und alle können immer sehen, wo Norman Stadler ist, dann können wir den verfolgen. Ich habe gesehen, wie er ins Erste-Hilfe-Zelt gegangen ist, ich habe gesehen, wie er auf Toilette gegangen ist, ich habe gesehen, wie er Schmerzen hatte. Und da habe ich gesagt, was ist das für ein Athlet, der mit solchen Schmerzen weitermacht und das Ding finisht. Und ich gehe nicht auf die Startgeldtheorie, dass er das Startgeld nur bekommt, wenn er ins Ziel kommt, sondern ich gehe darum, dass der Mann einen Willen hatte, durch was auch immer angetrieben, durch die Fans, die da waren, durch seinen WM-Titel oder was auch immer. Und das hat mich fasziniert. Und ich habe danach mit meinem Chef gesprochen und habe ja dann den Selbstversuch gemacht mit 44 in 10 Monaten von Null auf Ironman und habe das dann ein Jahr später gemacht als Dokumentation. Nicht, um wichtig zu sein, sondern ich wollte nicht stürzen und Rippenschmerzen haben. Aber ich wollte wissen, was steckt dahinter, hinter diesem Sport? Wie leiden diese Menschen? Also nicht Norman Stadler in Person, sondern auch die anderen 3000 auf der Strecke. Und ich wollte rausfinden, was da mit mir, mit meinem Körper passiert. Und das war der erste Antrieb.
Was hast du rausgefunden?
Dass es wunderbar ist. Dass es ein Erlebnis ist, was man nie mehr in seinem Leben vergisst. Ich würde es nicht über die Geburt meiner beiden Kinder stellen. Das geht nicht. Das ist klar. Aber es kommt relativ weiter drunter. Und alles, was da passiert ist in den 10 Monaten Vorbereitung, werde ich nie in meinem Leben vergessen, ist abgespeichert in meinem Körper, in meinem Kopf, in meinem Herzen. Und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, jetzt bekomme ich die Gelegenheit, der Nachfolger zu werden und ich darf das Ganze kommentieren und darf mich damit berufsmäßig auseinandersetzen. Was für ein Traum. Und vor allem, für mich ist ja der Antrieb, nicht schlau zu schwätzen oder arrogant rüberzukommen, sondern ich will so reden, wie die Menschen reden, wie die Age-Grouper denken und reden. Und ich will auch gerne Sebastian Kienle neben mir die Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann, die aber er beantworten kann, weil es auf diesem Niveau da oben, Weltmeister 2014, einer der prägenden Menschen in dieser Szene, der kann die ganzen Sachen beantworten. Ich kann nur mutmaßen, rumstottern. Ich weiß ein bisschen was von dir als Trainer, ein bisschen was von den aktuellen Trainern, dann Lorang, Ben Ressel, da, mit denen rede ich. Aber ich bin auf einem anderen Niveau unterwegs. Nur die Hingabe und die Liebe für den Sport, glaube ich, da hilft es ganz dolle, wenn du es mal gemacht hast. Und das muss kein Ironman sein. Aber einfach das mal erfahren zu haben, zu schwimmen, Radfahren und zu laufen, das zu trainieren, sich vorzubereiten, ein Ziel zu setzen, egal wie klein das ist, das Ziel, das spielt gar keine Rolle. Aber das mal zu erleben. Und du hast auch bei einem Sprint-Triathlon Schmerzen. Ich glaube, die sind sogar noch schlimmer übrigens als bei einer Langdistanz, weil du alles ganz, ganz schnell machst. Ja, und deswegen war das für mich wichtig, diese Erfahrung zu sammeln. Und die habe ich mitgenommen in die ganzen 18 Jahre, die ich das jetzt mache und versuche das immer rüberzubringen. Wichtig ist nur eins bei dem Ganzen, der Sport steht über allem. Der Athlet steht über allem. Es ist nie der Reporter. Wenn ich in 2 Jahren weg bin, kommt Sebastian Ried möglicherweise hinterher und der macht das genauso gut wie ich, weil er sich möglicherweise auch zurücknimmt und nicht der Wichtigste ist bei der Veranstaltung, sondern den Sport einfach wirken lässt und die Menschen wirken lässt. Das ist das Wichtige daran, weil das ist das, was zählt. Nur wegen denen sind wir da.
Ja, und trotzdem glaube ich, ich würde nochmal auf die Wechselbeziehung da rein und ich finde es unheimlich schön, weil ich glaube, dass es ein echter Zugang zu dem Sport ist, den du gefunden hast, den du auch wahrscheinlich nach einem anderen Sport treiben in den jüngeren Jahren. Und dann
ich war Eishockeyspieler.
Ja, genau. Ja, aber ja. Das ist ja so und auch als Eishockeyspieler sich dann in einem Ausdauersport so zu widmen, ist gar nicht so ohne, weil das also krass unterschiedlicher, wenn du da wahrscheinlich deine 180 Sekunden Powerplay hattest, ja, war und dann wieder runter, kurz ausholen, wieder raus, ist das mit das Gegenteiligste von den Sachen. Und dennoch ein leidenschaftlicheres Plädoyer für das, was dieser Sport ist und was er kann und was er macht und was er dich erleben lässt, weil vielleicht noch wichtiger als das You Are an Ironman ist diese eigene Reise, ja, sich auf die Reise zu begeben, zu sich, was du lernst dich wahrscheinlich besser kennen, das so höre ich das immer wieder raus, ja, und dieses Erlebnis, diese Faszination dafür und auf der anderen Seite eben das eben auch von außen zu begleiten, diese Geschichten zu erzählen, zu, wenn man so will, inszenieren. Inszenieren müsst ihr fast nicht, weil die inszenieren sich selber. Das finde ich extrem spannend und ja, ich würde das fast so stehen lassen wollen, weil ich das so sensationell gut finde, dass ich unser Gespräch sehr rund finde. Hast du eine Frage?
Nee, ich habe ja schon versteckt eine Frage gestellt, nachdem, wie du Dinge siehst. Ich bin, wie gesagt, sehr dankbar für jede Minute, die man über diesen Sport reden kann, es den Menschen mitzugeben. Blöderweise ist es jetzt, klingt es auch wieder doof, meine Sichtweise auch rauszubringen, weil vielleicht nimmt den einen oder anderen mit und sorgt dafür, weil ich bin jetzt immer noch Altersklassenathlet und starte in Steinbeck auf einer olympischen Distanz. Das interessiert keinen Menschen. Aber das ist cool. Ich bin da mit anderen Menschen und ich bin an dieser Basis. Und ich wiege 87 Kilo bei 1,73,5. Ja? Das heißt, ich quäle mich da über die olympische Distanz auch schon ganz schön durch den Kanal und über die Radstrecke und über die Laufstrecke. Aber ich bin mit ganz anderen Menschen zusammen und wir teilen das im Ziel. Und da sind alle gleich. Jedem geht es gleich schlecht oder dem einen schlechter und man ist da. Und dieses Ding versuche ich zu vermitteln. Und deswegen bin ich dankbar, dass man ab und zu mal darüber reden kann, außerhalb der Live-Übertragung, wo vielleicht nicht der Platz ist.
Ich möchte gerne widersprechen, bei dem Geben geht es gleich schlecht, weil tatsächlich ist das ja, das ist tatsächlich eine Sache, die ich komplett anders erlebe, und zwar nämlich jedem geht es gleich gut, weil im Endeffekt jeder das machen darf, da in die Freizeit rein darf und sich einer solchen Herausforderung stellen darf. Und ich glaube, da passiert ganz viel von dem Magic, dass beides zusammen, Altersklasse und Profi, gleiches Rennen, extreme Streckenlängen, teilweise extreme Bedingungen, ja, aber das Erleben im Grunde für alle das Gleiche.
Deswegen habe ich Steinbeck oder Drehn-Steinfurt oder was immer du nehmen magst oder Rating oder sonst irgendwas, das meine ich, auch wenn wir jetzt das Gespräch, weil ich jetzt das Ende vielleicht vermasselt habe, aber es ist mir nochmal wichtig loszuwerden. Für mich sind das die wichtigen Rennen, weil das die absolute Basis ist für mich und weil da vielleicht daraus entsteht, dass irgendein Vater, eine Mutter das Kind dazu bringt, dass es schwimmt, dass es Rad fährt, dass es läuft, weil das ist ja das Geile und die Grundlage für alles. Irgendwas kannst du immer auf der Welt irgendwo machen. Ja.
Aber genau dieser Punkt, das Brennen für die Basis in den Sachen, weil das ist etwas, ja, wie du sagst, es muss nicht die Langstrecke sein, ja, aber ich glaube, das Leben ist ohne Sport oder ohne, ja, sich in so eine Sache so reingeben zu können, weniger lebenswert, ja, das glaube ich schon. Und dabei ist es egal, ob das Musik oder Sport oder was auch immer, aber genau solche Events, die klein sind, und das sind die gerade auch Schwierigkeit haben, ja. Und deswegen finde ich das so unheimlich spannend, das zu beleuchten, dort reinzuschauen, und wo kommt's her und wo marschiert's hin, und das sind das Spannende, und deswegen ist es kein Ende vermasseln oder irgendwas, sondern eigentlich ein nächster spannender Punkt, den ich jetzt aber, glaube ich, nicht mehr mit aufmache, wenn wir uns über Sport treiben, Sport Weiterentwicklung, Sportbasis unterhalten, weil das jetzt den Kontext hier sprengt, glaube ich, aber glaube ich ein ganz spannendes nächstes Thema, was wir vielleicht mal aufnehmen können, und ja, ich glaube, vielleicht kommen aus diesem Trainingslager vielleicht auch noch spannende Berichte von dir in der Sportschau. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich für deinen Besuch, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir heute zu sprechen. Und genau.
Ja, es war jetzt 8 Stunden kürzer als die Live-Übertragung bei einem Ironman. Ich hoffe, wir haben den Rahmen nicht gesprengt. Ich kenne die Länge nicht, die du avisiert hast. Aber ich fand es sehr kurzweilig, für mich jetzt persönlich. Also aber auch deswegen, weil es meine Welt ist. Und ich hoffe, dass jetzt immer noch ein paar Leute lauschen. Und bin nochmal sehr dankbar und habe mich sehr gefreut, darüber sprechen zu dürfen, was für mich eine Herzensangelegenheit ist. Und sag vielen Dank.
Danke, Dirk.